Der Fall hat politische Konsequenzen gehabt. Der Fall hat ein großes Medienecho provoziert. Er wurde in der Stadtgesellschaft sehr ausgiebig diskutiert. Es geht um Asylpolitik. Es geht um die Sicherheit in öffentlichen Parkanlagen. Dieser Fall hat so viele Facetten wie kaum ein anderer.
Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen.
Hey, ihr hört Am Gericht, den Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Mein Name ist Eike Frese, ich bin Redakteur hier beim Tagblatt. Mir gegenüber sitzt, wie immer, Gerichtsreporter Jonas Bläser. Hallo Jonas.
Hallo Eike.
Wir haben heute den vermutlich aufsehenerregendsten Prozess des ganzen Jahres in der Region. Es geht um eine Messerattacke im Alten Botanischen Garten in Tübingen im März dieses Jahres 2023. Der Fall hat politische Konsequenzen gehabt. Der Fall hat ein großes Medienecho provoziert. Er wurde in der Stadtgesellschaft sehr ausgiebig diskutiert. Es geht um Asylpolitik. Es geht um die Sicherheit in öffentlichen Parkanlagen. Dieser Fall hat so viele Facetten wie kaum ein anderer. Und deswegen machen wir auch zwei Folgen draus, Jonas. Die erste beschäftigt sich mit dem ersten Nachbeben nach der Tat. Die zweite beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der Tat in einem wirklich sehr spannenden Gerichtsprozess. Es geht um die Tötung des jungen Gambiers Basiru Jallo.
Genau. Der Fall hat auch noch weitere Facetten. Er ist nämlich auch noch juristisch interessant, obwohl er, was die eigentliche Tat angeht, völlig klar ist. Also wir haben es mit einem Fall zu tun, wo im Prozess weniger darüber gestritten wird, was passiert ist und ob es passiert ist, sondern vor allem darüber, wie ist jetzt die rechtliche Wertung?
Vor allem ist das ein Fall, der für uns als Medien mehr Vorberichterstattung hatte zum Prozess als eigentliche Prozessberichterstattung, weil er hatte so viele Facetten, die auch schon im Vorhinein aufkamen. Schon Stunden später begann eigentlich die Nachbereitung dieses tragischen Tötungsdelikts, dass wir eigentlich als Zeitung das ganze Jahr über mit diesem Fall betraut waren. Und nicht zuletzt hat auch unser nicht ganz unbekannter Oberbürgermeister Boris Palmer in der ganzen Debatte eine große Rolle gespielt, sodass der Fall auch überregional reichlich rezipiert wurde.
Vielleicht beginnen wir mal mit dem Tag der Tat. An dem Tag gab es etwas, was es relativ häufig gibt in der Region, nämlich einen Polizeihubschrauber, der über der Stadt gekreist ist. Mein Kollege in der Online-Redaktion, der Dienst hatte, hat dann nachgefragt bei der Polizei, warum fliegt denn da ein Polizeihubschrauber? Das machen wir relativ häufig und oft sind es Vermisstenmeldungen, da suchen sie jemand aus dem Altenheim, wie auch immer. In diesem Fall war aber klar, da gab's einen Messerangriff im Alten Botanischen Garten und sie suchen jetzt nach dem Täter.
Das heißt, es gab einen Messerangriff vielleicht 500 Meter von unserer Redaktion entfernt, ziemlich in der City. Der Alte Botanische Garten ist hier ein kleiner, sehr zentral gelegener Park mit sehr hohem Besucheraufkommen. Und wenn da ein Messerangriff ist, dann weiß man, okay, das hat sich mitten in der Stadt abgespielt.
Und es war eben auch nicht nachts. Es ging jetzt nicht um eine Situation wie in unserer Folge über die Jugendgewalt im Botha, als da jedes Wochenende abends 1000 Leute gefeiert haben, sondern es war an einem Donnerstagnachmittag, kurz nach 5. Und das war klar, da halten sich viele Menschen im Park auf und es ist eigentlich eine friedliche Stimmung.
Das heißt, für uns als Medium wäre es auch deswegen wichtig gewesen zu wissen, ist da vielleicht noch ein Täter auf der Flucht und müssen wir vielleicht online ganz schnell was auf tagblatt.de stellen?
Ja, das haben wir dann auch getan. Also ich bin an dem Tag dann rausgegangen in den Botha mit einer Kollegin und wir wollten ja erstmal sehen, was da los ist. Am Anfang war die Informationslage ja eher dünn und dann war schon ziemlich schnell klar, okay, hier ist was richtig Schlimmes passiert. Es gab nämlich noch einen Augenzeugen, der sich in der Redaktion gemeldet hat und der von einem Messerangriff berichtete. Und als ich da im Park ankam, waren da schon so weiße Sichtschutzwände aufgebaut, die die Rettungskräfte eben manchmal aufbauen, um ihre Einsätze gegen die Blicke von Neugierigen oder Gaffern abzuschirmen. Es war auch schon eine Stimmung im Park, dass klar war, hier ist was passiert. Es gab Polizeiabsperrungen, es waren Polizeibeamte unterwegs, die den Park abgesucht haben. Das Opfer war zu dem Zeitpunkt schon in der Klinik. Da lagen dann noch blutige Mullbinden und so weiter rum, also Dinge, die eben die Rettungskräfte benutzt haben, um Blutungen zu stillen. Und es waren eben auch schon Polizeikräfte mit Spurensicherung beschäftigt. Auch das war klar.
Weißt du noch, wann genau du ankamst, wenn die Tat selbst um kurz nach 5 passiert ist? Weil der Rettungseinsatz, der Polizeieinsatz und die Ermittlungen scheinen zu diesem Zeitpunkt ja schon sehr weit fortgeschritten gewesen zu sein.
Also ich war circa 6:15 im Park. Und habe dann erste Fotos gemacht, die ich an den Kollegen in der Online-Redaktion geschickt habe. Denn es war schon klar zu sehen, okay, hier ist ein Verbrechen geschehen und das ist ein außergewöhnliches Verbrechen. Zu dem Zeitpunkt hieß es noch, das Opfer sei schwer verletzt, war schon weggebracht, war in der Klinik. Und die Polizei war bereits mit der Spurensicherung beschäftigt. Sie haben auch noch nach der Tatwaffe gesucht und haben die dann auch aus der Ammer, einem kleinen Bach, der da durch den Park fließt, rausgezogen. Das habe ich noch gesehen, wie ein Feuerwehrmann was aus dem Wasser geholt hat.
Interessant, weißt du, wie die darauf gekommen sind? Weil für die Leute, die da nicht ortskundig sind, der Botanische Garten ist schon so ein paar hundert Meter mal 100 Meter großer Garten. Und dieser Ammer, dieser Nebenfluss ist eigentlich doch schon ein bisschen da abgelegen. Hat jemand also den Täter gesehen, wie er dann irgendwas vielleicht weggeworfen hat, diese Tatwaffe? Oder wie lief das?
Das hat sich dann später im Prozess rausgestellt, dass Zeugen gesehen hatten, wie der weggelaufen ist und auch jemand gesehen hatte, dass der wohl was weggeworfen hat.
Wie kann man sich denn dann die Szenerie in der gesamten Stadt vorstellen? Da ist ja jetzt offensichtlich ein Mensch, der mit einem Messer einen anderen zumindest mal sehr schwer verletzt hat. Auf der Flucht fahren dann überall Polizeiwagen, die hin und her gefahren sind, oder kreiste immer noch der Hubschrauber, als du da warst?
Also der Hubschrauber war noch eine Weile unterwegs. Die Polizei hat dann begonnen zu fahnden. Die haben auch sofort mit den Zeugenbefragungen begonnen. Und dann kam auch schon relativ schnell die Nachricht, dass der Niedergestochene in der Klinik verstorben sei.
Das heißt, schon am frühen Abend ist für alle klar, es ist ein Tötungsdelikt mitten am helllichten Tag in der Stadt. Dementsprechend groß ist natürlich der Ermittlungsdruck jetzt auf die Polizeibeamten. Was haben Sie gemacht? Nach wem haben Sie gesucht und was ist an dem Abend noch passiert?
Also an dem Donnerstagabend hat die Polizei schon eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. An der werden am Ende bis zu 20 Beamte und Beamtinnen beteiligt sein. Und sie haben schon am Abend eine Pressemitteilung rausgegeben. Die sah folgendermaßen aus. Gesucht wurde ein etwa 1,80 Meter großer Mann, 20 bis 25 Jahre alt, hellhäutig, bekleidet mit schwarzer Jacke, Pullover mit schwarzer Kapuze und schwarzer Adidas-Sporthose mit grauen Streifen sowie braunen Turnschuhen und ein schwarzes Basecap. Das heißt, die Beschreibung ist schon so detailliert, dass klar ist, da gab es valide Zeugenaussagen und das wird später noch eine große Rolle spielen. Die Polizei gab die Meldung raus, man habe Bildmaterial gesichtet. Und dann haben sie, nachdem dieser Zeugenaufruf draußen war, erstmal nichts gesagt. Am folgenden Tag gab es auch noch nicht viel Neues, aber am Samstag, da gab es dann eine Pressemitteilung und in der haben sie mitgeteilt, dass sie den mutmaßlichen Täter schon am Freitagabend verhaftet haben.
Also ungefähr 24 Stunden nach der Tat hatten sie diesen Täter gefunden.
Genau, gegen 21 Uhr, die wussten, wo er wohnte, der war auch schon Polizei bekannt und die sind dann dahin gefahren und haben ihn mit einem Spezialeinsatzkommando vor seiner Wohnung widerstandslos festgenommen. Am Samstag, also am 25. ist er dem Haftrichter vorgeführt worden und der hat den Haftbefehl erlassen und seither saß er in Untersuchungshaft.
Jetzt gehen wir mal zurück. Es ist da jemand gestorben. Am helllichten Tag im alten Botanischen Garten in Tübingen, eigentlich im Herzen Tübingens, in der gemütlichen Stube, wo zumindest sommers und im Frühling ganz Tübingen ist und vor allem natürlich viele Studenten den Tag genießen. Da ist jetzt jemand zu Tode gekommen. Was war das für ein Mensch?
Also bei dem Opfer handelt es sich um einen 23-Jährigen, der aus Gambia kam als Flüchtling nach Tübingen und am Anfang war auch noch nicht so wahnsinnig viel mehr über den bekannt. Was wir dann gemacht haben, war vom Tagblatt aus, dass wir am nächsten Tag natürlich auch nochmal in den Park gegangen sind. Da gab es dann so eine kleine Gedenkstätte, da haben sich dann Freunde und Bekannte des Toten getroffen und die haben dann schon ein bisschen was über ihn erzählt, wie man sich an ihn erinnert hat. Also die haben zum Beispiel berichtet, dass er sehr kinderlieb gewesen sei, dass er Musiker war, beziehungsweise gerne Musiker gewesen wäre. Und da war so eine Mischung aus Verzweiflung und Wut. Also es gab durchaus auch Freunde, die gesagt haben, warum war denn die Polizei nicht im Park? Das sei doch klar, das sei ja ein gefährlicher Ort und die hätten das verhindern sollen. Solche Sachen. Dann haben die noch berichtet, dass es am Abend vorher auch Streik gegeben habe. Und das war so das, was wir anfänglich über ihn erfahren haben.
Das heißt, ihr konntet über die Polizei erstmal natürlich nichts herausfinden, weil die Polizei gibt da ja keine detaillierten Informationen heraus. Aber es gab dann diese Situation im Park, dass unter einem nahen Baum, wo der Mann zu Tode gekommen ist, ja, Gedenkstätte hast du es gerade genannt, so Blumen, Kerzen, Fotos aufgebaut wurden. Warst du mal da relativ zeitnah und hast gesehen, was das für eine Menschengruppe war, die sich da versammelt hat? Waren das dann alles Gambia, hast du erzählt, er kommt aus Gambia, waren das dann alles Freunde und Verwandte vielleicht aus einer Flüchtlingsunterkunft oder wie kann man sich das vorstellen?
Das war ganz unterschiedlich. Also ich war am nächsten Tag nochmal im Park, weil wir die Information hatten, dass die Polizei nochmal eine große Suchaktion macht und das wollte ich mir auch angucken. Eine Kollegin ist da mitgegangen und hat auch nochmal mit den Trauernden gesprochen, ich auch. Wir haben uns ein bisschen das angehört, was sie so zu sagen hatten, auch über den Abend vorher. Das hat uns natürlich interessiert. Da hat auch noch einer erzählt, er habe ein Video von diesem Streit mit dem anderen Mann, das er dann auch der Polizei übergeben wollte, eben an diesem Tag im Park, die dann nochmal alles abgesucht hat.
Hey, das Schwäbische Tagblatt hat nicht nur diesen Justizpodcast am Gericht, den ihr so gerne hört, sondern inzwischen auch einen wöchentlichen News-Podcast, der heißt Tagblatt Talks. Und meine Kollegen Miri Watson und Tobias Hauser widmen sich da immer freitags dem Wichtigsten, was in der Region an Nachrichtlichem passiert ist. Hört doch einfach mal rein, Tagblatt Talks auf diesem Podcast-Kanal, überall da, wo es Podcasts gibt. Also was wir zu diesem Zeitpunkt wissen ist, junger Flüchtling aus Gambia, männlich, hat ein paar Freunde, ist ja offensichtlich leidlich integriert gewesen, sonst wäre am Folgetag nicht so viel Trauersymbolik da gewesen, wurde getötet von einem, der damals noch gesucht wurde, am Freitagabend dann gestellt wurde endlich von der Polizei. Da stehen jetzt verschiedene Sachen im Raum, muss ich sagen. Es könnte sein, dass es ein rassistisches Motiv ist. Dieser eine, der gesuchte Täter ist ja weiß. Wir haben es hier mit einem Flüchtling aus Schwarzafrika zu tun. Wir wissen, dass der Botha ein Umschlagplatz ist, auch für Drogen. Es könnte theoretisch ein Drogengeschäft sein.
Ja, also im Botha wird schon seit vielen Jahren mit Gras gedealt und es sind vor allem Gambier gewesen, die das tun. Also das ist schon lange bekannt. 2015 haben wir das erste Mal darüber groß berichtet, dass da offen gedealt wird, was damals zumindest für Tübinger Verhältnisse relativ neu war und das eben auch eine Gruppe ist, die aufgrund ihrer Hautfarbe eben auffällt. Die Polizei ist danach sehr oft, sehr häufig in diesen Park gegangen, hat viele Depots ausgeräumt. Es wurde immer nur Marihuana gefunden, nie andere Drogen. Und sie haben auch immer wieder Leute festgenommen, die dann auch vor Gericht kamen. Und dann in der Regel, wenn es das erste Mal war und es ging immer nur um kleine Mengen, dann eben zu Bewährungsstrafen verurteilt worden sind. Mhm. Gab auch Prozesse, wo es mal um größere Mengen ging in einer Asylunterkunft. Auch da waren Gambier die Angeklagten und da gab es auch längere Haftstrafen, weil da ging es dann eben nicht mehr nur um 5 Gramm oder um 10 Gramm, sondern eben um mehrere hundert. Dass in diesem Park gedealt wird und wurde und immer noch wird, ist in Tübingen ja ein offenes Geheimnis.
Und ob es vielleicht ein anderes Motiv sein könnte, wie beispielsweise ein Raubmotiv, dass der Täter einfach vielleicht Geld haben wollte, das wollen wir gleich mal sehen im Laufe des Prozesses. Diskutiert wurde schon direkt am Wochenende, aber über was ganz anderes. Denn unser Oberbürgermeister Boris Palmer, der inzwischen ja deutschlandweit bekannt ist und der sich zu ganz verschiedenen Themen immer wieder zu Wort meldet, hat sich auch in dieser Sache sehr schnell zu Wort gemeldet über eins seiner Lieblingsmedien, nämlich das soziale Netzwerk Facebook. Er hat relativ schnell nach der ersten Mitteilung, dass da jemand wirklich getötet wurde im Botanischen Garten, geschrieben, schreckliche Gewissheit, rest in peace, also RIP. Das Internetkürzel für Ruhe in Frieden und hat eine Überschrift unserer Südwestpresse verlinkt. 23-Jähriger durch Messerstiche getötet. Und jetzt schon in diesem Post kann man so ein bisschen sehen, wie sich so Internetaufregung verbreitet. Zu diesem Zeitpunkt war ja tatsächlich gar nicht so richtig klar, wer ist da gestorben, warum. Es war nur klar Messerstecher. Das heißt, die üblichen Menschen, nach denen man die Uhr stellen kann, die bei Messerstecher gleich an ein migrantisches Milieu beispielsweise denken, an ganz bestimmte Arten von motivierter Gewalttat, die haben sich sofort zu Wort gemeldet, haben bei Botha natürlich gleich daran gedacht, dass das ja eben auch tatsächlich ein Umschlagplatz für Drogen sein könnte und so weiter. Das heißt, es hat sich relativ schnell, hat sich seine Kommentarspalte gefüllt mit entsprechenden Beiträgen sodass ich dann auch wiederum relativ schnell beispielsweise eine Landespolitikerin, eine SPD-Landespolitikerin, Dorothea Kliche-Behnke, zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ob Boris Palmer hier nicht mal moderieren will, diese offenbar relativ schnell aufkeimende Ausländerfeindlichkeit beispielsweise. Es gab auch andere Stimmen in seiner Kommentarspalte, aber es gab jetzt bis zum heutigen Tag 350 Kommentare allein über diesen einen Einwortkommentar, Rest in Peace, RIP, von Boris Palmer. Und dabei blieb es jetzt erstmal über Nacht, aber relativ schnell am nächsten Morgen hat er dann intensiver einen Beitrag verfasst, wiederum auf Facebook.
Genau, und da hat er sich eben damit beschäftigt, dass dieser Park ein bekannter Platz für Dealer ist, dass das alles auch in Sichtweite eines Kinderspielplatzes stattfindet, was ihn schon immer gestört habe, wie die Polizei bislang versucht hat, dagegen vorzugehen, dass es eben schwierig ist, Leute, die wegen Kleinstmengen Marihuana verurteilt werden, die kann man dann nicht einfach abschieben, dafür reicht schlicht die Schwere der Straftat nicht. Und er hat dann folgende Sätze geschrieben, die dann in der Folge hier in der Tübinger Stadtgesellschaft vielen sehr bitter aufgestoßen sind. Also wir machen uns klar, es ist noch nicht polizeilich bestätigt, worum ging es bei diesem Streit, der zu diesem tödlichen Messerstich geführt hat. Und es ist ein junger Mensch ums Leben gekommen und es gibt viele, die da jetzt erstmal trauern und schockiert sind. Palmer ist dann gleich in die Analyse eingestiegen und hat geschrieben, bezugnehmend auf die Dealerei, dieser Zustand direkt neben einem zentralen Spielplatz im Park war für mich immer ein Ärgernis und nie akzeptabel. Nun ist offenbar einer der Dealer erstochen worden. Das ist an sich schrecklich, die Tat ist durch nichts zu rechtfertigen. Es war aber nicht unvermeidbar. Er hätte an dieser Stelle einfach gar nicht sein dürfen und ohne einen Streit über Drogen würde er vermutlich noch leben. Deswegen ist dieser Tod auch ein Grund, über Kriminalprävention zu diskutieren. Offene Drogenszenen sind eine Gefahr und das Asylrecht darf kein Deckmantel für Drogenhandel sein. Und dann hat er eine von ihm schon länger aufgestellte Forderung ins Spiel gebracht, nämlich, dass man kriminelle Asylbewerber nicht mehr in den Städten unterbringen soll, sondern außerhalb in eigenen gesicherten Aufnahmeeinrichtungen des Landes. Dass das so schnell kam, in eine Phase, wo jetzt Freunde und Familie vor allem mit der Trauer beschäftigt sind und auch der Schock über diese Gewalttat im Park, wo ja nun mal der 23-Jährige das Opfer ist, das ist vielen Menschen extrem bitter aufgestoßen. Also da gab es heftige Proteste und das ging auch bis in den Tübinger Gemeinderat.
Tatsächlich gab es ziemlich schnell, ein paar Tage später, eine offene Debatte im Tübinger Gemeinderat, ob das sozusagen eines Oberbürgermeisters würdig ist. Ich muss jetzt erstmal fragen, zu sagen, dass da etwas im Zusammenhang mit Drogen ist, ist ja absolut berechtigt. Ich meine, jeder weiß, wer da Drogen verkauft. Und ich meine, gut, zugegeben, Drogen ist jetzt hier ein sehr hohes Wort für Marihuana, das demnächst vielleicht sogar legalisiert wird. Aber gehen wir mal davon aus, es ist einfach eine Dealer-Szene, vielleicht auch mit entsprechender, nicht immer ganz unschuldiger Kundschaft. Das ist ja durchaus einfach Fakt.
Ja, nur zu dem Zeitpunkt war eben noch nicht klar, ob das denn wirklich der tatsächliche Hintergrund ist. Und das haben Leute Palmer dann eben auch vorgeworfen, dass nur aufgrund der Hautfarbe und der gambischen Staatsangehörigkeit sofort zu sagen, naja, Gambier im Bota, da muss es ja um Drogen gehen. Das ist sozusagen ein Schluss, der natürlich sein kann. Und wir werden nachher sehen, dass im Prozess auch rausgekommen ist, dass der Täter diese Version auch bestätigt hat, dass es tatsächlich ein Streit um Drogen war. Aber zu diesem Zeitpunkt war das einfach ein Rückschluss, der natürlich auch alle Gambier trifft, die in diesem Park sich aufhalten und die nicht mit Drogen dealen. Mhm. Die gibt es nämlich auch. Und zwar auch nicht wenige, sondern da treffen sich einfach Leute, da gehen auch gambische Familien mit ihren Kindern auf den Spielplatz und von denen verkauft keiner Marihuana. Mhm. Und das war einfach ein derart schneller Rückschluss, der ihm dann auch als Rassismus ausgelegt worden ist.
Ist er vielleicht auch in dieser Phase ein bisschen aus seiner Rolle als Oberbürgermeister, Repräsentant einer ganzen Stadtgesellschaft aus der Rolle gefallen? Hätte sich vielleicht jetzt gerade ein Polizeiermittler vielleicht anders in die Analyse einsteigen können als ein Mann, der eigentlich für alle sprechen soll, für gambische, nicht-gambische, Kriminelle, Nicht-Kriminelle in einer Stadt?
Also die Kritik gab es eben auch, dass man sagt, hier ist eine schreckliche Gewalttat passiert und der OB sollte sich vielleicht erstmal damit beschäftigen, dass hier jemand zu Tode gekommen ist und mit dem, wie es der Familie und den Angehörigen geht. Es ist auch so, an uns wurde das natürlich auch herangetragen, relativ schnell, an mich persönlich auch. Warum schreibt er denn nicht, dass das ein Drogendealer war? Der Palmer hat es doch gesagt. Und ich verstehe meine Rolle als Journalist aber nicht so, dass ich schreibe, was total wahrscheinlich ist, sondern was ich weiß und was ich bestätigt bekommen habe. Und die Polizei hat dann, und das haben wir dann auch geschrieben, ziemlich schnell bestätigt, dass auch schon gegen das Opfer, also gegen den Giallo, wegen des Verdachts auf Drogenhandel ermittelt worden sei, auf jeden Fall im Zusammenhang mit BTM-Delikten, und das haben wir dann auch geschrieben. Nur, man stelle sich vor, wir würden jetzt als Journalisten verbreiten, der Mann war ein Drogendealer, und hinterher stellt sich raus, er war gar keiner. Es ist auch so, dass sich hinterher herausstellen wird, er ist nie wegen Drogenhandels verurteilt worden. Also es gibt keine rechtskräftige Verurteilung dieses Mannes wegen Drogenhandels. Und es würde sich herausstellen, es war nicht so. Dann hätten wir einem Toten ein Delikt angehängt, ja, auf was für eine Grundlage? So arbeiten wir nicht und so will ich auch nicht arbeiten, sondern ich kann das schreiben, was ich weiß. Und ich wusste damals nicht gesichert, dass es bei diesem Streit um Drogen ging. Also kann ich es auch nicht schreiben.
Ich finde, es ist auch noch so ein bisschen eine Frage der B-Note. Also A, natürlich diese Pietät. Möchte man vielleicht einfach jetzt erstmal eine gewisse Trauer der Familie im Raum stehen lassen und eine gewisse Schockiertheit der Stadtgesellschaft, dass da wirklich jemand getötet wurde, jetzt mal unabhängig davon, ob er sich selber schon mal was zu Schulden kommen lassen hat oder nicht. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache wäre, selbst wenn dieser Mensch eine meterlange Strafakte hätte und nicht nur 2 Gramm Marihuana verkauft hätte, sondern vielleicht auch Kokain da gedealt hätte und das schon seit 10 Jahren und vielleicht auch richtig Geld damit verdient hätte, hätte man dann trotzdem gleich sagen können, okay, er ist praktisch selber schuld. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Wenn er dafür in den Knast wandert, dafür ist er selber schuld, aber nicht um getötet zu werden im Rechtsstaat.
Also das muss man schon festhalten. Palmer hat nicht gesagt, der ist selber schuld. Es kam bei Leuten so an. Und egal, ob jemand im Park mit Marihuana dealt oder nicht, jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit.
Jetzt haben wir ihn ja 4, 5 Tage nach der Tat gleich interviewt, unter dem Eindruck seiner Facebook-Beiträge, unter dem Eindruck vieler Stimmen, die sich gegen ihn da zu Wort gemeldet haben. Und in diesem Interview verteidigt sich Palmer und er sagt, dass er in seinen Augen schon eine angemessene Trauerzeit und angemessene Trauerbekundungen im Internet geäußert hat, aber dass er nicht zu spät in die Analyse einsteigen will. Und er sagt, seine Indizien waren relativ schnell der Ort des Geschehens und dass es ein Messerangriff war. Jeder weiß, dass genau da, also wirklich genau da im Botanischen Garten, eben diese Drogendeals stattfinden. Und genau, sagt er, lässt sich diese Tat, dieser Messerstich vielleicht nie aufklären. Aber er weist einfach auf dieses Problem hin, dass es einfach migrantische, eingewanderte junge Männer in Deutschland gibt, in nicht unerheblicher Zahl, die massiv auffällig werden, entweder mit Gewaltdelikten oder mit Drogendelikten. Und das ist jetzt mein Schluss, aber er macht es auch ein bisschen deutlich in dem, was er in diesem ganzseitigen Interview mit uns sagt. Er sagt, in meinen Augen hätten wir diese jungen Migranten besser im Griff, dann wäre das an dieser Stelle eben nicht passiert. Ich finde, da schreibt er schon eine gewisse Verantwortung zu. Und er sagt auch, dieser junge Mann, der da getötet wurde, der hatte eben so eine relativ lange Polizeiakte auch schon. Und er verleiht durchaus seinen Mitgefühl Ausdruck und sagt auch, ja, der Mann hatte auch ein Kind in Deutschland und er hatte Freunde und Verwandte. Aber er sagt eben auch deutlich, dieser Mann mit dieser langen Polizeiakte war eben in dieser Situation nicht nur Opfer. Dadurch macht er in meinen Augen schon eine Kausalität auf in diesem Fall zwischen diesem Mann und seiner Vergangenheit und dem Ort, an dem er sich aufhält und seinem eigenen Tod, den er nun mal nicht selbst verschuldet hat, richtig?
Also er würde wahrscheinlich antworten, dass es ihm um die Strukturen geht, in denen sowas entsteht und in denen eben auch Gewalt entsteht. Und das ist für ihn ein Beispiel, wie Integrationspolitik nicht funktioniert und wie für ihn im Asylrecht, wie es derzeit besteht, Anreize gesetzt werden, die er für falsch hält. Das war auch ein Teil der Kritik, der ihm entgegenschlug, dass er, nachdem klar war, es geht hier um den getöteten Gambier, auf Facebook sein Profilbild geändert hat und sein Titelbild geändert hat. Das Titelbild war dann schwarz, also sozusagen Trauer. Das kann man ja sagen, ist der Situation angemessen, aber als Profilbild hat er dann den Titel seines Buches »Wir können nicht allen helfen«, indem er sich ja mit genau diesen Problemen der Integrationsdebatte schon beschäftigt hatte, gesetzt hat. Und das haben ihn Leute als ganz verquere Art der Promotion für sein Buch ausgelegt.
Also um hier mal so eine kleine Bilanz der Diskussion nach 4 Tagen erst zu ziehen, aber wir haben hier eine sehr, sehr breite Debatte, die offensichtlich auch sehr emotional geführt wird von allen Beteiligten und wo die Vorwürfe, die an ihn gerichtet werden, von so mildem hätte er sich ein bisschen mehr Zeit lassen können mit seinen Postings, bis zu offenem Rassismus gehen, wo er dann auch relativ schnell offenbar gemerkt hat, okay, das ist jetzt ein bisschen erklärungsbedürftig, was ich hier mache. Dann wollen wir uns mal anschauen, wie dann die Gemeinderatsdebatte gelaufen ist. Es war nämlich relativ schnell klar, dass sehr viele namhafte politische Akteure sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, das können wir eigentlich jetzt nicht so durchgehen lassen, dem OB. Da muss eine öffentliche Auseinandersetzung darüber stattfinden, richtig?
Ja, da gab es Vorwürfe nicht nur von Antirassismusinitiativen, sondern das ging über, damals war er noch bei den Grünen, Stimmen aus seiner eigenen Partei. Der Landtagsabgeordnete der Grünen aus Tübingen, Daniel Lede-Abal, hat ihn dafür kritisiert. Und auch in der Stadtspitze gab es deutliche Kritik an seinem Umgang mit dem Tötungsdelikt im Park. Die Sozialbürgermeisterin Daniela Harsch hat sich dann zu Wort gemeldet und hat gesagt, das sei jetzt eine völlig verdrehte Debatte, die das Opfer zum Täter zu machen droht. Und es ging aber auch noch weiter. Es gab am 2. April eine große Demo in Tübingen von ungefähr 500 Leuten, viele aus der garmischen Community, in der Palmer Rassismus vorgeworfen wurde. Und über diese Demo wurde dann auch in gambischen Medien berichtet. Das wird später noch eine Rolle spielen, was das unter anderem für die Familie des Opfers bedeutet hat. Und der Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann, der ging sogar so weit, dass er den verspätet stattgefundenen Neujahrsempfang der Stadt Tübingen boykottiert hat und offiziell erklärt hat, er werde die Zusammenarbeit mit Boris Palmer aufgrund dessen Umgangs mit dem Fall einstellen.
Das war tatsächlich das letzte Nachbeben ein paar Wochen später, was diesen Protest aus der Politik angeht. Direkt in dem Moment der Trauer fand dann diese Trauerfeier auch statt im Botanischen Garten. Stand da denn eigentlich schon fest oder beziehungsweise war es wahrscheinlich, dass es eine Sache im Dealer-Milieu ist, wenn es um Opfer-Täter-Umkehr geht, potenzielle? Weil wenn es jetzt schon klar ist, dass es eher so in Richtung rassistisch motivierter Messerangriff geht, dann wäre es ja völlig absurd, darüber zu reden, ob es jetzt ein Dealer war oder nicht.
Also die Polizei hat sich am Anfang und auch die Staatsanwaltschaft und auch sehr lange noch sehr bedeckt gehalten zu den Hintergründen der Tat, die sie ja ohnehin erstmal ermitteln mussten. Und was sie, wie gesagt, bekannt gegeben hatten, war, dass sowohl der Täter als auch das Opfer wegen Drogendelikten vorbestraft waren und der Verdächtige auch wegen Gewaltdelikten. Ein rassistischer Anschlag, das stand nie zur Debatte, da gab es auch keine Hinweise drauf.
Ich muss zugeben, ich habe es ja nur aus der Ferne beobachtet, ich war zwar in der Redaktion, aber mit der Berichterstattung war ich selber nicht betraut. Wenn man die Verhältnisse kennt im alten Botanischen Garten, dann denkt man schon dran, dass es so etwas sein kann. Und Boris Palmer selbst hat ja offensichtlich auch Auskünfte eingeholt zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, für ihn hatte sich die Indizienlage auch sehr, sehr verdichtet, dass er zumindest mal nicht grundlos diese Facebook-Postings raushängt. Das heißt, irgendwie lupenreiner Rassismus ist es dann definitiv nicht gewesen. Es wurde aber auch gar nicht wirklich darüber diskutiert, beispielsweise in der Gemeinderatssitzung rund eine Woche später. Es war kein großes Thema, ob dieser Mensch jetzt Dealer war oder nicht. Es wurde vor allem kritisiert, dass da eigentlich ein Amtsträger ist, der eine gewisse integrative Kraft in der Stadtgesellschaft entfalten sollte, der seiner Rolle in diesem zu diesem Zeitpunkt einfach nicht gerecht wurde. Beispielsweise hat der SPD-Sprecher Martin Sögler in der Gemeinderatsdebatte gesagt, in Richtung Palmer, wenn der gewaltsame Tod eines Menschen alleine den Reflex triggert, ich habe es schon immer gewusst, ich habe es schon immer gesagt, nach dem Motto, würden alle mein Buch lesen, dann wäre das nicht passiert, dann ist das nicht nur traurig, nein, dann ist das untragbar angesichts des Amtes, das sie bekleiden. Also er beklagt vor allem so eine gewisse Pietätlosigkeit in diese Richtung. Und auch von der Grünen, also AL-Grünen-Fraktion, also damals noch Palmers ureigene Fraktion eigentlich, sagte die Sprecherin Annette Schmidt, man kann über alles sprechen, aber in der richtigen Reihenfolge. Also auch sie kritisiert eigentlich eher so eine gewisse Unangemessenheit dieses Postings. Die CDU hat vielleicht noch am ehesten, ist mit ihm gegangen und hat tatsächlich auch gesagt, dass man prüfen sollte, vielleicht mal den Botha zur waffenfreien Zone zu erklären. Da ist etwas passiert und das hat offensichtlich auch Gründe, nämlich dass sich da ein bestimmtes Milieu öfters mal trifft.
Das waren jetzt halt ziemlich heftige Vorwürfe auch aus Fraktionen, die ihm nahe standen oder nahe stehen, auch nach wie vor natürlich. Auch in der SPD gibt es ja viele, die viel von dem, was er sonst politisch in der Stadt macht, richtig gut finden. Wie hat er denn da reagiert in der Gemeinderatsdebatte?
Ich glaube, dass man im Großen und Ganzen sagen kann, dass viele Beobachter dieser Gemeinderatsdebatte gewissermaßen davon beeindruckt waren oder es auf jeden Fall bemerkenswert fanden, dass Boris Palmer in dem Moment sehr ausgleichend war eigentlich. Seine Worte waren beispielsweise, ich sehe heute, dass sich viele Menschen gewünscht hätten, dass ich der Trauer mehr Zeit und Raum gebe und die Suche nach den Ursachen zurückstelle. Es war nie meine Absicht, die Gefühle der Trauernden zu verletzen und wo dies geschehen ist, bedauere ich das aufrichtig. Oder er hat gesagt, dass er sozusagen so einen blinden Fleck hätte im Umgang mit Gefühlen anderer. Und ich glaube, dass zumindest der Vibe dieser Gemeinderatssitzung am Ende ein bisschen war, okay, da fand ein Austausch statt, da fand eine Kommunikation statt, eine Akzeptanz auf Seiten des OB und das ist sozusagen ein bisschen was zur Befriedung in dieser Phase beigetragen hat. Wir haben ja also einen getöteten Menschen von einem Messerangriff umgebracht. Die Polizei ermittelt, sucht nach Motiven, sucht nach bestimmten Ansatzpunkten. Was hat denn die Stadtgesellschaft geredet? Die CDU hat ja beispielsweise gefordert, jetzt muss irgendwie Waffenverbot oder Kameraüberwachung oder so etwas her. Wurde das ernsthaft erwogen?
Ja, also Kameraüberwachung war ein Thema, das auch Boris Palmer schon in der Woche darauf in dem großen ganzseitigen Interview mit dem Tagblatt angesprochen hat, dass er jetzt gebeten hat, die Verwaltung mit der Polizei zu prüfen, ob Kameraüberwachung im Alten Botanischen Garten möglich ist. Und dazu kam der Antrag der CDU-Fraktion, die ein Waffentrageverbot haben wollte für diesen Park. Dazu muss man sagen, es gibt Städte, die mit Waffentrageverboten arbeiten. Beispielsweise in Stuttgart gibt es für die Innenstadt ein ziemlich ausdifferenziertes Waffentrageverbot, das eben Messer umfasst beispielsweise.
Aber darf ich da kurz mal intervenieren? Ich stelle mir mal vor, ich bin so ein richtig harter Hund und habe die ganze Zeit meinen Butterfly griffbereit in der Tasche. Dann stoppe ich doch nicht bei so einem Schild, wo steht, oh, Waffenverbot und leg das dann ab oder nehme es gar nicht erst mit, wenn ich dahin möchte, oder? Was bewirkt so etwas bei den Leuten, die es eigentlich angeht?
Das ist so eine Frage, die man sich natürlich immer stellen kann, wenn man beschließt, dass man für irgendeinen Bereich irgendetwas ganz genau regelt. Da gibt es sozusagen aus meiner Sicht zwei Punkte, die wichtig sind. Das eine ist, so ein Waffentrageverbot wie in Stuttgart beispielsweise, das entwickelt ja schon auch durch die öffentliche Berichterstattung eine Wirkung, die über das rein Symbolische hinausgeht. Denn dadurch wird ja klar gesagt, wir wollen etwas an einem bestimmten Ort nicht haben. Also auch ein Verbot, wenn es nur ausgesprochen ist, hat schon eine kommunikative Wirkung. Das ist so das eine. Das andere ist aber, die entfaltet es natürlich in der Wirklichkeit nur, wenn es auch kontrolliert wird und wenn es auch geahndet wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie das in Stuttgart ist, da ist es eben so, das gilt dann an den Wochenenden, das gilt abends und es hat natürlich viele praktische Probleme. Wir haben also einen Park, wie jetzt den Botha, bleiben wir mal beim Messer- oder Waffentrageverbot. Und da gibt es natürlich viele Leute, die da auch hingehen, um da was zu essen, die da picknicken und die natürlich ein Messer dabei haben, um irgendwas zu schnitzen oder klein zu machen. Und die wären ja genauso davon betroffen. Die sollen es natürlich nicht treffen. Generell ist es eine Entwicklung, die es schon seit vielen Jahren gibt, dass immer mehr, vor allem junge Männer, Messer dabei haben. Und zwar oft mit dem Argument zum Selbstschutz. Und Messer sind einfach, und das werden wir nachher im Laufe des Prozesses auch noch sehen, wenn es um die genauen Verletzungen geht, die da entstanden sind, die zum Tod von Basiru Jallow geführt haben. Messer sind einfach irrsinnig gefährliche Instrumente. Und das haben viele nicht so richtig auf der Rechnung, dass das eben nicht was ist, womit man nur droht, sondern wodurch eben sehr, sehr schnell tödliche Verletzungen entstehen können. In Stuttgart haben die das immer wieder kontrolliert und ja, sie haben auch Messer gefunden und ja, es gab auch Bußgelder. Die Anzahl ist allerdings, wenn man es jetzt mal über die ganze Zeit nimmt, eher überschaubar bei einer Stadt dieser Größe und auch bei einer Zone, die relativ groß ist. Dazu kommt, wie sich herausgestellt hat, hatte der 27-Jährige, der Basiru Jallow erstochen hat, bereits ein Waffentrageverbot der Stadt. Das hat ihn aber offensichtlich nicht davon abgehalten, ein Messer dabei zu haben.
Das spricht ja für meine Eingangsgeschichte. Wenn ich ein Typ bin, der gerne mal ein Messer dabei hat, weil er vielleicht auch denkt, lieber Täter als Opfer sein im Zweifelsfalle, dann lasse ich mich bestimmt nicht davon abhalten, dass da ein Schild steht oder dass da steht, ab 18 Uhr bitte kein Messer. Da lachen ja die Leute, die es eigentlich angeht, komplett drüber.
Ja, trotzdem ist es so, dass wir natürlich wahnsinnig viele Dinge verbieten und wenn jemand beschließt, sich nicht an ein Verbot zu halten, dann hält er sich halt nicht dran. Es ist auch verboten, Wohnungseinbruchsdiebstähle zu begehen und trotzdem tun es Menschen.
Genau, die Frage ist halt nur A, wie allgemein ist dieses Gesetz? Man könnte zum Beispiel auch ein Messerverbot überhaupt im öffentlichen Raum erlassen oder so etwas in Deutschland. Und die Frage ist auch, wie kannst du eigentlich das kontrollieren, wie du gerade eben gesagt hast. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, in diesem Park ist das Grillen verboten, dann muss ein Polizeibeschäftigter einfach nur schauen, wird hier gegrillt und dann interveniert er. Bei Messern muss er schon handgreiflich und körperlich werden. Und dann geht es auch darum, in welchen Verdachtsmomenten greife ich da jetzt eigentlich zu und was reicht mir? Reicht ein grimmiger Blick, um diesen Menschen zu kontrollieren? Verdachtsunabhängige Kontrolle. wollen, sehe ich da eigentlich fast als unerlässlich an und das geht ja nun mal eben nicht.
Ich sag mal so, es ist auch verboten, im Botha mit Marihuana zu dealen und trotzdem wird es gemacht. Also die Abschreckungswirkung ist so das eine. Wenn wir jetzt in den Bereich der Videoüberwachung gehen, steht man natürlich vor vielen praktischen Problemen. Wir haben einen Park, da gibt es viele Bäume, die sind belaubt. Wo soll denn die Kamera da was genau aufzeichnen? Also klar kann ich sagen, ich überwache halt den Bereich um den Spielplatz. Dann wäre die nächste Frage, will ich, wenn ich mit meinen Kindern irgendwo bin, die ganze Zeit kameraüberwacht sein? Das ist eigentlich auch keine Gesellschaft, in der ich leben will. Das ist ja immer so ein bisschen auch die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Bereich. Es gibt nämlich Gesetze, die regeln, ob öffentliche Bereiche kameraüberwacht werden dürfen, videoüberwacht werden dürfen durch die Polizeibehörden oder ob das eben nicht der Fall ist. Und das wurde eben in Tübingen sehr eingehend geprüft, denn um einen bestimmten Bereich in einer Stadt kameraüberwachen zu können, und da gibt es auch Rechtsprechung dazu, müssen bestimmte Voraussetzungen bestehen. Und zwar muss es ein Gebiet sein, das gegenüber anderen Gebieten der Stadt, die vergleichbar sind, eine besonders hohe Kriminalitätsrate hat. Also wo wirklich viel Vorfeld. Und das wiederum weiß natürlich die Polizei. Also hat die Stadtverwaltung mit der Polizei zusammen eine Auswertung gemacht, um zu schauen, ist denn der Botha ein gefährlicher Ort? Ist es ein Kriminalitätsschwerpunkt? Und die Ergebnisse, die waren nun sehr interessant.
Okay, lass mich raten. Alter Botanischer Garten, da wird immer mal wieder ein bisschen mit Gras gedealt. Da gibt es viele Jugendliche, die sich prügeln, wie zum Beispiel in unserem Corona-Sommer 2021. Ich sag mal, erhöhtes Kriminalitätsrisiko.
Ja, das Ergebnis war genau das Gegenteil. Also die haben sich damals zwei andere Bereiche untersucht. Die Polizei hat genau ihre Statistiken gewälzt sozusagen und hat alle Fälle von 2018 bis jetzt sich angeschaut und hat dafür einen Bereich genommen, nämlich den Bahnhofsvorplatz und den Anlagenpark und die Platanenallee. Das ist eine große Insel im Neckar, wo viele Leute sich aufhalten, auch wie ein langer Park sozusagen, und den Innenstadtbereich. Und dabei kam raus, dass der Botha genau das Gegenteil von einem Kriminalitätsschwerpunkt ist. Vor allem bei den Delikten, die für eine Kameraüberwachung eine Rolle spielen, nämlich die sogenannte Straßenkriminalität. Dazu gehören zum Beispiel sexuelle Belästigung, Exhibitionismus, Raub, schwere und gefährliche Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung oder Landfriedensbruch. Und die haben dann alle Fälle recherchiert in den Jahren seit 2018 bis 2023 an diesen drei Vergleichsorten. Und dabei kam raus, dass die Kriminalitätsbelastung im Botha absolut unterdurchschnittlich ist. Im Corona-Jahr gab es eben einen Ausreißer nach oben. Da haben wir ja drüber berichtet, durch diese Schlägereien, die es damals gab, unter den vielen Hunderten und Tausenden Feiernden im Park. Aber ansonsten gab es im Jahr 2020 zum Beispiel keinen einzigen relevanten Fall im Botha, der in diese Kategorie gefallen wäre. Im Anlagenpark gab es im Vergleichszeitraum zwischen 23, 2018 und 47 Fällen 2021 und am Europaplatz waren es zwischen 43 und 58. Also das sind in den absoluten Zahlen auch nicht so irrsinnig hoch. Es passiert jetzt hier nicht jeden Tag was in dieser Kategorie, aber man sieht schon ganz deutlich, der Botha ist von diesen drei Orten, die eben vergleichbar sind, der absolut friedlichste von allen.
Das heißt, der Verdacht liegt so ein bisschen nahe, dass da Menschen sind, die hat dieses Verbrechen schockiert. Die wollen dem irgendwie Herr werden, vielleicht auch in Zukunft irgendwie solche Verbrechen verhindern. Aber die Möglichkeiten, die man jetzt hat, also dieses Besteck, Videoüberwachung oder Messerverbot, ist eigentlich, egal ob es jetzt im Grundsatz wirkungsvoll ist oder nicht, in diesem bestimmten Bereich definitiv mal nicht besonders wirkungsvoll. Ich wage jetzt schon zu prophezeien, ohne dass wir jetzt schon besprochen haben, was das Motiv des Täters war und was das Verhalten des Opfers letztendlich war. Dieses Verbrechen hätte vermutlich auch an jedem anderen Ort in Tübingen dann stattfinden können.
Also es hätte wahrscheinlich an jedem Ort stattfinden können, an dem es eine ähnliche Konstellation gibt. Und ja, es gibt andere Orte, die, wenn man sich die statistischen Zahlen der Kriminalitätsentwicklung anguckt, deutlich gefährlicher sind als der Botha.
Ich glaube, auch wenn es um Brennpunkte geht, egal ob dieses Verbrechen jetzt induziert wurde durch den Brennpunkt oder nicht, aber wir wissen ja aus anderen Städten auch, dass Brennpunkte auch wandern können. Wenn jetzt der Botha ein Brennpunkt ist und wir stellen da wahnsinnig viele Videokameras auf und es gibt Messerverbote und die ganze Zeit Polizeikontrollen, dann werden die interessierten Kreise, die vielleicht etwas nicht so ganz Legales vorhaben, ein paar hundert Meter weiter wandern und dann gibt's da dann halt einen Brennpunkt.
Ja, also einen Verdrängungseffekt gibt's bei Videoüberwachung natürlich immer. Andererseits, klar, es hat eine gewisse abschreckende Wirkung und ja, es werden auch Fälle dadurch aufgeklärt, das ist so. Aber wir haben auch noch den zweiten Aspekt, also die Waffenverbotszone. Auch die wurde nochmal genau untersucht, denn das war ja der Antrag der CDU-Fraktion. Und auch da fehlen die rechtlichen Voraussetzungen. Also zum Beispiel Fälle mit Messer. Ein Messertrageverbot war ja die Idee. Da gab es eben im Botanischen Garten im Vergleichszeitraum von 2018 bis 2022 genau eines. Und dann 2023 dieses, was jetzt zum Tod von Basiru Jallo geführt hat. Mhm. Ansonsten war da nichts in den Statistiken. Und damit ist eben die rechtliche Voraussetzung für ein Waffenverbot, das eben der Gefahrenabwehr dienen soll, gar nicht gegeben. Weil wenn die Gefahr eigentlich auch statistisch nicht besteht, dann ist es ja auch sinnlos, da eine Regelung zu machen. Und infolgedessen gab es jetzt eben weder das eine noch das andere.
Wir haben jetzt also über rund ein halbes Jahr eine Diskussion über öffentliche Sicherheit, über Umgang mit migrantischen Milieus bei uns an so Brennpunkten, überhaupt über, wie kann man solche Brennpunkte vielleicht eindämmen. Wir wissen immer noch nicht genau, was war das jetzt eigentlich für eine Tat? Was war das Motiv des Täters? Gab es vorher irgendwie eine Provokation? Wir haben eine breite politische Debatte, die durchaus auch überregional verfolgt wurde. Und dann wurde irgendwann die Anklage erhoben. Wegen was, Jonas? Und wann war das eigentlich?
Die Anklage erging Anfang August und der Vorwurf war Totschlag. Jetzt hätte man ja auch sagen können, warum gibt es keine Mordanklage? Aber das lag einfach daran, dass es aus Sicht der Staatsanwaltschaft keine Mordmerkmale gab. Interessant wurde es dann nochmal Anfang September, denn da habe ich herausbekommen, dass es ein Beweismittel gibt, von dem öffentlich vorher noch nichts bekannt war, und zwar ein Video der Tat. Es gab einen Zeugen, der hat mit dem Handy gefilmt, wie Basiru Jallo niedergestochen worden ist.
Hattest du das nicht schon erwähnt? Du hast ja gesagt, dass es da eine Bilderkennung gab beispielsweise.
Ja, aber da war noch nicht klar, dass es ein Video der Tat war. Es war nur klar, es gibt Bildmaterial von diesem Nachmittag aus dem Park, auf dem eben Personen zu erkennen sind. Aber dass die Tat selber gefilmt worden ist und das sozusagen das zentrale Beweismittel der Staatsanwaltschaft sein wird, das war damals noch nicht bekannt.
Dann sind wir mal gespannt, was auf diesem Video zu sehen ist. Das wurde ja im Prozess vermutlich gezeigt. Der Prozess selbst startete am 9. November in diesem alten Gerichtsgebäude am Hang in der Doblerstraße in Tübingen. So ein wilhelministischer Großbau aus dem Jahr 1905 ist das. Im großen Saal natürlich, denn es gab ein enormes Medieninteresse. Es gab sehr viele Prozessbeteiligte und es gab auch sehr viele Menschen, ob aus politischem Engagement oder einfach nur aus Neugier, die unbedingt live im Saal dabei sein wollten, um diesen Prozess zu verfolgen. Dem ganzen Komplex widmen wir uns im zweiten Teil dieser Episode. Die erscheint in wenigen Tagen oder ist schon erschienen auf der Podcast-Plattform, auf der ihr sie gerade hört. Und bis dahin, denkt doch mal drüber nach, ob ihr uns nicht eine positive Bewertung geben möchtet. Wenn euch unser Podcast gefällt und unsere Herangehensweise an Justizfälle, dann schaut mal, ob ihr uns vielleicht 5 Sterne gebt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Oder ob ihr uns anderweitig Feedback geben könnt. Normalerweise gibt es da Feedback-Formulare bei Spotify beispielsweise. Oder schickt uns einfach euer Feedback direkt an amgericht@tagblatt.de. Bis zum nächsten Mal.